HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Die Energiekrise schwebt über allem wie ein Damoklesschwert. Die Bundesregierung hat deshalb schon mehrere Hilfspakete auf den Weg gebracht, um eine soziale Katastrophe zu verhindern. Und das Land Hessen legt jetzt nach. 200 Millionen Euro. So viel will jetzt die hessische Landesregierung bereitstellen, um die Folgen der hohen Inflation und der Energiekrise abzufedern. Das Ganze ist bei einem sogenannten Sozialgipfel in Wiesbaden beschlossen worden. Und darüber haben wir vor dieser Sendung mit unserem landespolitischen Korrespondenten Andreas Meyer-Feist gesprochen. Wir haben ihn gefragt: Andreas, die Bundesregierung hat ja der Bevölkerung schon mehrere Hilfen zugesichert. Warum gab es denn jetzt diesen hessischen Sozialgipfel?
Ja, der Anlass war natürlich, was passiert, wenn es eisig bei uns wird und immer teurer und die Menschen wissen nicht mehr, wie sie ihre Rechnungen bezahlen können. Und was kann das Land dagegen machen? Also wie kann Menschen praktisch geholfen werden? Und bei diesem Sozialgipfel waren eigentlich alle dabei, die Rang und Namen hatten. Sozialverbände, Kirchen, Klinikverbände natürlich auch. Der Hessische Städte- und Gemeindebund. Und tatsächlich, es ist was bei rausgekommen, ein Programm, das wird Hessen steht zusammen genannt und soll tatsächlich einiges finanziell auch bringen für die Bürgerinnen und Bürger in Hessen. Das verspricht jedenfalls Regierungschef Boris Rhein.
Die Botschaft, die von dem Programm ausgehen soll, ist, dass wir uns kümmern, dass wir niemanden alleine lassen in dieser schwierigen Zeit und dass wir unterstützen.
200 Millionen Euro gibt's dafür aus dem Landeshaushalt und dann noch einmal für Unternehmen, für Firmen, vielleicht für die Metzgerei, die Bäckerei um die Ecke, die nicht mehr mit den Energiekosten zurande kommt, dann noch Bürgschaften und die können bis zu einer Summe von 3 Milliarden Euro insgesamt ausgereizt werden.
Es gab also ganz konkrete Beschlüsse. Wer dürfte denn von denen besonders profitieren?
Also zumindest die Mieterinnen und Mieter landeseigener Wohnungsbaugesellschaften zum Beispiel, die dürften aufatmen. Es wird ein Kündigungsmoratorium wohl geben und die Kommunen prüfen dies bei städtischen Wohnungsbaugesellschaften ebenfalls. Dann ein Härtefallfonds für Menschen, denen Energiesperren drohen. Und da soll vor allem zum Beispiel gedacht sein an die Familie, die bisher noch gut über die Runden kommt, keine Sozialleistungen benötigt, aber plötzlich vor immensen Strom- und Gasrechnungen steht. Und das ist einfach nicht mehr zu stemmen. Und die sollen dann von diesem Härtefallfonds profitieren. Das heißt, sie bekommen dann direkte Zuschüsse, um das zu bezahlen. Und natürlich die Stärkung von Beratungsstrukturen, Verbraucherzentralen, überhaupt Institutionen wie Vereine oder auch Jugendclubs, die vielleicht auch nicht mehr bezahlen können, ihre laufenden Kosten. Auch die sollen von diesem Programm profitieren, vor allem in den nächsten kalten Wohnungen und kalten Monaten in diesem Land.
Das Land Hessen stellt zusätzlich 200 Millionen Euro zur Verfügung, um hilfsbedürftigen Menschen in der Energiekrise zu helfen. Infos dazu hatte Andreas Meyer-Feist. Ja, und nicht nur Privatpersonen, auch viele Unternehmen machen sich große Sorgen, was im Winter und im nächsten Jahr auf uns zukommt. Viele Firmen werden die Energiekrise vermutlich nicht überleben und die ersten Schließungen, die gibt es schon jetzt. Frankfurt zum Beispiel verliert ein großes und früher mal sehr erfolgreiches Traditionsunternehmen, nämlich die Binding Brauerei. Sie wird ihren Betrieb bis Oktober nächsten Jahres einstellen. Warum genau, berichtet unsere Reporterin Nina Michalk.
Die hohe Glasfront vor den kupferfarbenen Braukesseln, den der gelbe Schriftzug Binding Brauerei ziert, ist in Sachsenhausen eine Architekturperle. Nun werden die Kessel bis nächstes Jahr Oktober wohl geleert und die Braukunst eingestellt sein. Für Frankfurter eine bittere Nachricht.
Ich finde, Binding gehört zu Frankfurt, wie der Main zu Frankfurt gehört.
Ich finde es sehr schade, dass der Name zwar noch da ist, aber dass da nichts mehr da ist, was an dieses Produktionsstandort erinnert.
Ich weiß, als Kinder, ich habe den Duft der Gerste gerochen. Also es gehört einfach zu Sachsenhausen.
Wenn man da hochfährt, diese Kessel, wird das dann abgebaut, wird das Museum.
Die Entscheidung habe der Radeberger Konzern, zu dem die alte Frankfurter Marke gehört, lange vor sich hergeschoben, schreibt Brauereichef Guido Mockel in einer Pressemitteilung.
Wir haben lange gerungen, die Frankfurter Binding Brauerei als einen für uns alle emotional besonderen Standort zu erhalten und damit über Jahre auch wirtschaftliche Nachteile in Kauf genommen, mit dem Ziel, diese schwere Entscheidung nicht treffen zu müssen.
Seit fast 20 Jahren wird in Deutschland immer weniger Bier getrunken. Dann kam die Corona-Pandemie, in der die Kneipen schließen mussten. Und nun gibt es noch die Auswirkungen durch den Krieg in der Ukraine. Kein Wunder, dass die Kosten explodieren, sagt Biermarktexperte Markus Strobel vom Marktforschungsinstitut Nielsen IQ.
Also da geht es darum, dass die Produktion sehr energieintensiv ist. Und wenn die Gaspreise steigen, wird es sehr, sehr teuer. Dann haben sie einen Fuhrpark. Die Ware wird ja deutschlandweit ausgeliefert. Stichpunkt Benzinpreise. Und dann natürlich die Rohstoffkosten, das Glas, was teurer wird, selbst die Paletten sind teurer geworden. Also an ganz vielen Stellschrauben steigen letztendlich die Kosten.
Dazu kommt, dass der Standort Frankfurt laut Radeberger schon seit Jahren kaum ausgelastet war und die Anlage nicht mehr zeitgemäß ist. Problematisch sei aber auch, dass die Preise für Bier nie ordentlich angehoben wurden, sagt Marktforscher Strobel.
Der Biermarkt ist ja schon längerfristig rückläufig oder zumindest im Handel stagnierend. Insgesamt mit der Gastronomie, wenn man alles nimmt, haben wir einen rückläufigen Pro-Kopf-Verbrauch. Das ist schon seit Jahren so und damit wird letztendlich der Kuchen kleiner, der verteilt werden muss.
Nun sollen für die 150 Betroffenen aus der Produktion sozialverträgliche Lösungen gefunden werden. Die Konzernzentrale mit ihren 380 Mitarbeitern wird aber in Sachsenhausen bestehen bleiben, genauso wie die Biermarken. Die sind dann aber halt nicht mehr frankfurterisch.
Die Binding-Brauerei in Frankfurt steht vor dem Aus. Warum das Traditionsunternehmen bis Herbst kommenden Jahres schließen wird, darüber hat uns Nina Michalk informiert. Ja, und wegen der Energiekrise könnte es auch Probleme in der Stromversorgung geben. Und deshalb wird jetzt immer häufiger über flächendeckende Stromausfälle diskutiert. Doch welche Auswirkungen hätte so ein Blackout und wer wäre davon am meisten betroffen? Ob das Ganze Panik mache oder schon bald bei uns Realität sein könnte, diesen Fragen ist Tom Belz nachgegangen.
Axel Unbehend ist schon seit 25 Jahren Patient im Nierenzentrum Wiesbaden. Dreimal pro Woche muss der 60-Jährige zur Dialyse, denn er hat keine Niere mehr. Die Ursache für sein langes Nierenleiden können selbst seine Ärzte bis heute nicht eindeutig erklären. Das Dialysezentrum, in das Axel Unbehend geht, ist, wie andere auch, auf eine funktionierende Stromversorgung angewiesen. Und sein Leben hängt an der regelmäßigen Blutwäsche. Er blickt deshalb durchaus mit Sorge auf die kommenden Monate.
Ich hoffe, dass es uns nicht betrifft. Ist ganz einfach. Ich sage immer, wenn das kommt, dann sind wir die Ersten, die darunter leiden müssen.
Unbehends behandelnder Arzt Stefan Haag weiß, dass viele Patienten ähnliche Sorgen haben. Immer häufiger stellen sie Fragen, wie das Dialysezentrum mit einem Blackout umgehen würde. Auch er selbst geht ein Stromausfallszenario durch und bangt um die Versorgung seiner Patienten.
Wir haben keine Notstromaggregate. Wir können kurzfristig die Dialyse laufen lassen für noch ungefähr eine Stunde. Das reicht dann ungefähr aus, dass man die Dialyse noch planvoll beenden kann auch. Die nächsten Patienten, die dann danach kommen, für die haben wir dann keinen Platz. Und da geht es dann drum ums Improvisieren.
Improvisieren muss das Landesinnenministerium laut eigenen Angaben nicht. Das Land besitzt 27 große Notstromaggregate. Geräte seien also ausreichend vorhanden, um die Bevölkerung zu versorgen, wenn der Ernstfall eintritt. Bereits vor dem Kriegsausbruch in der Ukraine hat man sich auf einen möglichen Blackout vorbereitet. Katastrophenschutzexperte Tobias Bräunlein aus dem Innenministerium versichert dazu:
Katastrophenschutz ist keine Geschichte, die Sie in der Katastrophe selbst anfangen, sondern da brauchen Sie entsprechende Konzepte. Sie müssen die Helfer bereit haben, Sie müssen die Helfer mitnehmen. Auf der Basis, glaube ich, sind wir in Hessen sehr gut vorbereitet.
In Sachen Katastrophenschutz fungiert das Land vor allem als Koordinator und gibt Empfehlungen an die Landkreise. Konkrete Maßnahmen umsetzen müssen diese aber selbst. Der Rheingau-Taunus-Kreis zum Beispiel hat letztes Jahr eine Studie zu den möglichen Folgen eines Blackouts für die Bevölkerung in Auftrag gegeben. Die Studie warnt gar vor hunderten Todesfällen in den ersten Tagen eines Blackouts. Kreisbrandinspektor Christian Rossel hält einen flächendeckenden, langanhaltenden Blackout zwar nach wie vor für unwahrscheinlich, dennoch ist der Landkreis auf so etwas vorbereitet und baut die Kapazitäten weiter aus.
Wir können jetzt beispielhaft hier an dem Feuerwehrgerätehaus zeigen, dass wir in der Lage sind, wenn der Strom nicht mehr vorhanden ist, mit mobilen Aggregaten diese Gebäude mit Strom einzuspeisen, dass wir quasi in einem Schadensszenario, das ein Blackout wäre, wie ein Leuchtturm für die Bevölkerung als Anlaufstelle dient.
Auf HR-Anfrage versicherten mehrere Landkreise, dass präzise Einsatzkonzepte für einen flächendeckenden, langanhaltenden Blackout vorliegen. Das Beste für alle jedoch wäre, wenn diese Pläne gar nicht umgesetzt werden müssten.
Droht uns bald ein Blackout? Wie sich die hessischen Landkreise auf mögliche Stromausfälle vorbereiten, darüber hat uns Tom Belz informiert. Wir sind im Krisenmodus. Erst kam ja die Corona-Pandemie, dann kam der Ukraine-Krieg und jetzt kommt auch noch die Energiekrise hinzu. Und das macht sich natürlich auch in der Stimmung von vielen Menschen bemerkbar. Wie kann man mit den vielen schlechten Nachrichten umgehen und sich kleine Auszeiten im Alltag schaffen? Das hat hr-Inforeporterin Anna Vogel nachgefragt. Rahel Wittelber sitzt ganz ruhig auf der Yogamatte in ihrem Studio in Heppenheim. Die Hände hat sie locker auf die Knie gelegt, die Beine vor sich verschränkt.
Aufgrund der vielen Hektik, die wir im Alltag erleben, sind wir ja sehr kurzatmig geworden oder die Atmung wird überhaupt nicht mehr so in dem Sinne wahrgenommen. Und das ist zum Beispiel eine Achtsamkeit, die man hier wieder erfährt.
Entspannung, Ruhe, Klarheit, aus dem Gedankenstrudel einfach mal ausbrechen. Dabei kann Yoga helfen, sagt Rahel Wittelber. Diese Ruhe erhoffen sich auch immer mehr Menschen. Das merkt die Yogalehrerin daran, wie gut ihre Kurse angenommen werden. Schon lange mit dabei ist Silvia und sie sagt,
das hat mich im Grunde auch so ein bisschen über die Corona-Zeit gebracht. Und das ist so das, was mir dann eben noch ein positives Gefühl gegeben hat in dieser Zeit.
Und auch Andrea berichtet.
Es ist auch immer so ein Innehalten und Auftanken, im Hier und Jetzt zu sein. Und gerade wenn einem so viel durch den Kopf geht oder man sich Sorgen macht, runterzufahren und bei sich zu bleiben und ja, wieder Kraft zu schöpfen.
Und das kann nicht nur für sich selbst etwas bringen, sondern auch für andere, so Yogalehrerin Ruth Wittelber.
Man bekommt natürlich eine Klarheit, man geht mit sich selber achtsamer um und auch mit seiner Umwelt.
Diese Auszeit kann für jeden anders aussehen. Robert Carrera, der die Wanderwege Whisper Trails im Taunus ins Leben gerufen hat, schlägt vor, Wandern ist das beste Rezept, um den Kopf freizukriegen.
Man geht raus in die Natur, man lässt hinter sich alles, was man sonst so im Alltag hat. Und begibt sich einfach in ein neues Umfeld, in Natur, in Wald, Weitblicke. Es sind ganz andere Geräusche, die auf einmal die Aufmerksamkeit erfordern.
Besonders geeignet zum Entspannen seien dabei gut ausgeschilderte Wege mit viel Abwechslung.
Das klingt ein bisschen paradox, Entspannung und Abwechslung, aber in der Tat ist das so, denn wenn Sie einen abwechslungsreichen Weg haben, dann verlieren Sie sich, weil Sie sich einfach in diesen spannenden Weg einfach hineinfühlen.
Sich verlieren und wieder zu sich selbst finden in der Natur. Das geht auch unter Anleitung. Claudia Aktoris bietet bei Heppenheim Kurse zum Waldbaden an.
Weil ich bemerkt habe, dass die Menschen doch diese Ruhe brauchen, die sie dann im Wald doch finden. Und das entschleunigt enorm, kriege ich auch immer wieder die Rückmeldung, weil man nicht irgendwo hin muss. Wenn man wandert, hat man ein Ziel. Und das ist im Alltag halt auch immer. Und beim Wandern hat man auch meistens noch Menschen dabei, mit denen man dann doch wieder die Probleme löst, die man ja eigentlich aus dem Kopf bekommen möchte.
Die 4-stündigen Kurse seien immer gefragte, erzählt mir Claudia Aktoris. Zuletzt treffe ich in Heppenheim eine junge Mutter, Julia. Ihr Rezept für einen freien Kopf ist?
Ich bin hauptsächlich mit meinem Sohn zusammen ganz viel. Das ist halt besonders schön mit einem kleinen Kind und sich mit Freunden treffen. Das ist eigentlich immer das. Und Kuchen hilft immer. Kuchen, besonders mit Sahne. Gestern haben wir Kuchen gegessen mit Sahne und dann war auch wieder gut.
Sagt eine Mutter aus Heppenheim über ihre kleinen Auszeiten im Alltag, die ihr dabei helfen, sich von den vielen schlechten Nachrichten und all den Krisen ein wenig zu erholen. Ein Beitrag war das von hr-Inforeporterin Anna Vogel. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es wie immer auch als Podcast in der ARD-Audiothek.